Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Auch heute wieder mit eurem Filmfreak Rich und gegenüber von mir sitzt mein Kumpel
Patrick. Servus.
Ja, Lachen soll ja gesund sein. Wir haben uns letzte Woche, haben wir uns ja schon drauf festgelegt, uns eine komplette Folge mit unseren Top 5 zu widmen an Komödien. Ja, jetzt ist aber die Frage, in welche Richtung soll es denn gehen? Weil wir haben ja unzählige Varianten von Komödien. Wir haben die Weihnachtskomödien, Sportkomödien, dann haben wir Slapstick, die Buddy-Komödien, Science-Fiction, Romantik-Komödien, Horror-Komödien und so on. Ja, also, in welchen Bereich gehen wir? Ich würde einfach sagen, alles, was Spaß macht, alles, worüber man lachen kann, herzhaft lachen kann.
Genau so habe ich es für mich eigentlich entschieden, was meine Top 5 ist. Nicht in diese Kategorien reingesteckt, sondern, wie du es gerade schön gesagt hast, da, wo ich, oder den ich einfach immer wieder anschauen kann und der mich immer wieder einfach nur zu Tränen rührt.
Ja, also es gibt ja dann auch herzerwärmende Komödien, da fällt jetzt zum Beispiel, fällt mir ganz auf Anhieb spontan ein, St. Vincent.
Hammer.
Mit Bill Murray und wir kratzen da jetzt erst mal ganz, ganz gewaltig an der Oberfläche.
Allein mit Onkel Buck?
Genau, und wir haben ja da auch unzählige Regisseure und das gehören eben auch die bekanntesten damit da dazu. Es wäre jetzt zum Beispiel Mel Brooks.
Ja, John Hughes.
Der hat eben auch die wegweisenden Komödien gedreht wie Spaceballs, Dracula, Tod aber glücklich, dann Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, wie heißt er noch, Das Leben stinkt und so weiter. Alle erfolgreich.
Ja. Brauchen nicht drüber reden, ja.
Einer der neueren Vertreter wäre jetzt zum Beispiel auch Judd Apatow. Zum Beispiel mit beim ersten Mal mit Seth Rogen und wie heißt sie, Catherine Heigl. Dann Jungfrau 40 männlich sucht. Der war ja auch witzig. Ne? Dann Superbad.
Ja.
Und das sind halt leider alles Filme, was heißt leider, das sind alles Filme, die fallen in die Kategorie neumodische Komödien. Also das sind auch Komödien, die weniger auf einen gewissen Intellekt setzen. So wie jetzt zum Beispiel die Woody Allen-Komödien. Die Filme, die leben ja auch hauptsächlich von ihren Dialogen, von ihrer Situationskomik. Und die Filme von Judd Apatow sind mehr oder weniger Filme, die auch, ja, sag ich jetzt mal, ein bisschen auch die Optik ranziehen. Also ein bisschen mehr mit Fäkalhumor arbeiten, ein bisschen mehr mit einem vulgäreren Mundwerk arbeiten, die deswegen aber nicht minder oder nicht weniger witzig sind. Ja, wie du gerade erwähnt hast, ist zum Beispiel noch John Hughes, der ist hauptsächlich als Autor in Erscheinung getreten. Er hat zwar seine eigenen Komödien auch gedreht, aber er hat zu einem extrem großen Teil seiner Karriere hat er
als Autor gedient, der das
Skript hat er geschrieben. Hat er die Storys im Endeffekt vorgelegt und dazu gehören, finden wir persönlich beide, unschlagbare Komödien wie jetzt zum Beispiel Allein mit Onkel Buck, Ein Ticket für zwei. Dann die Kevin-Allein-Filme, die sind da auch mit drinnen. Ferien zu dritt ist auch ein unglaublich geiler Vertreter aus diesem Genre. Die Schrillen Vier auf Achse ist auch der Auftakt zu dieser sogenannten Vacation. Inzwischen glaube ich schon Quadrilogie oder sind es schon mehr als vier Filme?
Es sind nur die vier. Es gibt mehr Filme, aber die wirkliche Originalreihe sind vier.
Genau, und dann hatten wir ja auch schon noch die Farrelly-Brüder. Und die sind ja auch dafür bekannt, auch ein bisschen, sag ich mal, die Grenzen des guten Geschmacks ein bisschen zu überschreiten. Wie jetzt zum Beispiel bei Verrückt nach Mary. In die bekannteste und wahrscheinlich auch bis dato, sag ich mal vorsichtig, vulgärste Szene war die Szene, in der sich ja Cameron Diaz das Ejakulat in die Haare schmiert. Ja? Oder sich Ben Stiller sein bestes Stück im Reißverschluss einklemmt und dann im Endeffekt die ganze Nachbarschaft versucht, das Ding wieder rauszuziehen. Kingpin mit Woody Harrelson ist auch, auch an manchen Stellen
sehr vulgär.
Genau, sehr vulgär und auch ein bisschen geschmacksüberschreitend. Oder Ich, Beide und Sie mit dem Jim Carrey und Renee Zellweger.
Ja, stimmt.
Und ich sage ja, du könntest so weitermachen. Ja? Und ja, wie schon gesagt, wir haben uns das Hirn zermartert, welche Filme wir eigentlich in die Top 5 nehmen müssten. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte eine Top 100 machen müssen und wäre immer noch nicht komplett fertig. Weil die Auswahl an Komödien ist ja so riesengroß.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, vor allem in den 80er Jahren, Gibt es auch welche in den 90ern, die, wie du gesagt hast, Verrückt nach Mary, Coneheads, fällt mir jetzt auch spontan ein noch, sind wirklich, wo du sagst, wenn du darüber nachdenkst, okay, ja, aber wenn du richtig dann, auf wo kann ich, welchen Film könnte ich mir heute reinlegen und dabei im Hirn, wie man es schon sagt, abschalten und dabei einfach herzhaft lachen, sind nur die 80er da.
80er, 90er würde ich da
vielleicht sagen. Ich habe in meiner Top 5 ein 90er, sonst sind es alles nur 80er.
Ich habe tatsächlich versucht, so ein bisschen ausgewogener zu gestalten, dass ich sage, ich mache die Hälfte nach Möglichkeit Klassiker und die andere Hälfte neumodischer. Und ich denke, ich habe für mich da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und ja, willst du deinen ersten Film vortragen?
Gerne. Mein erster Film lautet Immer Ärger mit Bernie.
Immer Ärger mit Bernie. Jetzt muss ich aber gleich dazu sagen, ist das dein Rang 5, der von deiner Top 5 der schlechteste oder Top 1?
Ich habe sie mir persönlich einfach nur, also ich mag sie alle gleich viel. Das okay. Ist nicht so, dass ich sage, der ist der auf die Nummer 5, sondern ich habe mir einfach das Hirn zermartert hinsichtlich, welchen Film lege ich mir im Jahr Minimum 5 bis 10 Mal ein und kann aber trotzdem immer wieder über die gleichen Szenen herzhaft lachen.
Okay.
Und das ist Immer Ärger mit Bernie. Den habe ich damals als Kind, vielleicht mit 10, 12, das erste Mal gesehen. Und ist heute genauso mit 40, wo ich mir immer noch denke, Hammer.
Die Grundgeschichte ist im Endeffekt das, es geht um eine Leiche, die mit einem Voodoo-Zauber, nee, das war doch...
Nein, das ist der zweite Teil.
Dann verwechsel ich jetzt den zweiten, dann muss ich mich da...
Der erste Teil, zwei junge Angestellte eines Unternehmens werden von ihrem Chef eingeladen auf sein Strandhaus in der Nähe von New York. Und das Problem ist, auf ihn ist ein Killer angesetzt.
Stimmt, jetzt sowas.
Und der Killer war erfolgreich, bevor die zwei ankommen. Und alle, sie erfahren, sehen es gleich, dass er tot ist, aber alle, seien es die Nachbarn, sind seine Freunde, die kommen. Hey Bernie, klasse Party. Hey Bernie, komm, lass uns Strand gehen. Hammergeil. Oder der eine, der jedes Mal, wenn er bei den Feiern ist, wo er dann zweimal stattfindet, Bernie, was willst du jetzt für deinen Mercedes? Was willst du dafür haben? Komm, Bernie, dreh den Kopf nicht weg. Ich kann mich da immer wieder wegschmeißen.
Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, dass der Bernie eigentlich tot ist, ja, und keiner checkt diese Situation. Ja gut, das ist tatsächlich eine ganz, ganz gute Komödie. Ich nenne jetzt mal einen meiner ersten 3 Klassiker, die ich aufgezählt habe, und da muss ich aber gleich die komplette Reihe mit reinnehmen, passend jetzt dann auch zum Kino-Release, ja, dieser Neuverfilmung mit Liam Neeson, und zwar geht es um die Nackte Kanone 1 bis 3. Es ist also auch, finde ich persönlich, eine revolutionäre Slapstick-Komödie.
In der damaligen Zeit war es das, ja.
Und da fallen eben auch solche Filme rein, wie jetzt zum Beispiel Die unglaubliche Reise in einem total verrückten Flugzeug. Gleiches mit auch einem total verrückten Raumschiff. Diese Slapstick-Komödien finde ich einfach sensationell, weil Leslie Nielsen macht das einfach nur so charmant und aber auch so professionell.
Ja.
Und er wurde ja dadurch auch zum Sinnbild von eigentlich diesen Slapstick-Komödien, wurde dann aber auch für die ja immer wieder, ja, wie soll ich sagen, billigere Variante von Slapstick-Komödien nach den Scary Movie 1 und 2 Teilen immer mal wieder in solchen Filmen gecastet, wie jetzt zum Beispiel Superhero Movie, ne, weil er halt einfach auch eine Slapstick-Ikone auch war. Genau, das ist jetzt mein erster Film, den ich auch immer und immer wieder anschauen kann, weil er auch einfach immer und immer wieder lustig ist.
Ja.
Weil er auch so viele Anspielungen macht, wo du tatsächlich auch ein bisschen...
Hirn einschalten musst.
Genau, ein bisschen Hirn einschalten musst, wo es nicht darum geht, ja, der wird jetzt mit kiloweise Fäkalien beschmiert, wo einfach nur die Dialoge total flach sind, wo es auch nur um vulgären Sprachgebrauch geht, sondern auch ein bisschen versteckter Humor, ja. Ja, den du vielleicht auch erst in, sag ich mal, fortgeschrittener REM-Alter vielleicht verstehst, und ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ihr könnt auch ja vielleicht mal selber reinschreiben, was ihr als eure Top 5 gesehen hättet. Wobei wir jetzt immer mit den, finde ich, aus meiner Sicht raus gesehen, schlechteren Filmen anfangen. Ja, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt zum Beispiel die Nackte Kanone-Reihe mit als letztes einlegen. Aber die läuft auf jeden Fall 2-3 Mal im Jahr. Was hast du als zweiten Titel?
Ein Ticket für zwei.
Ein Ticket für zwei. Den habe ich so auch nicht auf meiner Liste stehen.
Das ist eine der besten Buddy-Komödien, die ich kenne. Aufgrund dessen, wie Steve Martin, John Candy, prägnant für Komödien, miteinander harmonieren. Einfach sensationell. Wir reden oft über den Film, auch über die längere Version haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Die ist ja leider nie bis jetzt irgendwo auf DVD, Blu-ray geschafft hat.
Und auch leider nicht, Gottes, ja.
Auch nicht als Bonusmaterial. Aber auf YouTube gibt es verschiedene Szenen, die gedreht worden sind, die in dem Film zu sehen sind, die in dem Film auch einen ganz anderen Charakter eigentlich geben. Wenn man überlegt, diese Flugzeugszene, wie lange dauert sie? 10 Minuten höchstens?
Also in der Kinofassung 10 Minuten höchstens, ja.
Gefühlt 10 Minuten, sagen wir jetzt mal. Und wenn sie das alles reingeschnitten hätten, was du auf YouTube siehst, das sind vielleicht 5 oder vielleicht auch sogar noch mal 10 Minuten länger, so 20 Minuten. Aber es gibt den Ganzen eine richtig Hammerwirkung, weil du merkst, okay, John Candy, ja, ist ein Labersack, so ein Aufzieh-Teddybär.
So ein Aufziehmännchen, ja.
Wo dann ihm dann zulabert und dann, wo du einfach nur denkst, so genial. Oder auch die Szene, wo sie sich das Zimmer teilen. Ja, die ist sensationell, aber man hat sich oft die Frage gestellt, wieso kommt der Dieb am Schluss und klaut den Geldbeutel? Ich habe mir oft gefragt, ja, er ist eingebrochen.
Genau, ich würde es jetzt so eben in der normalen Kinofassung würde ich so deuten, ja, der bricht halt ein und klaut denen die Brieftasche und danach kommen sie halt ohne Brieftasche auch nicht wirklich weiter. Aber jetzt kommt der eigentliche Teil, wo du ja dich schon schlau gemacht hast.
Auf YouTube ist die Szene, wie sie dann geduscht haben oder wie beim Duschen sind, bestellt John Candy ja die Pizza. Der Pizzabote ist dieser Dieb und als Tipp gibt er ihnen dann die 20 Cent. Lass es 50 Cent sein, wo dann er sagt, ah, Dankeschön.
Also er revanchiert sich im Endeffekt da dafür. Er holt sich sein Trinkgeld dann des Nächtens.
Genau.
Gut.
Genauso wie das Bier im Bett verschüttet wird. Ja. Von diesem Ganzen, was er seine 4 Pizzas bestellt, dann den Sixpack Bier. Ja, man sieht dann die Dosen. Okay, man kommt drauf, okay, hat er sich halt umgeschüttet oder sonst was? Nein,
es wird schon angesprochen von Steve Martin, dass er eben sagt, ja, wie kann man nur so einfältig sein, auf so ein Massage- oder so ein Vibrationsbett ein ganzes Sixpack Bier draufzustellen? Aber
diese Szene ist ja wirklich gedreht worden.
Genau, die Szene ist gedreht worden. Man hätte es eigentlich im Film gesehen, wie diese Bierbüchsen.
Ist ja gerade das Witzige, er futtert seine Pizza oder ein Stück Pizza durchvibrierend und neben ihm das ganze Bier zittert. Und es ist so genial, er hat das Pizzastück fertig, nimmt sich eine Dose und batsch, explodiert die Dose.
Es wäre mit Sicherheit eine Bereicherung für den Film gewesen. Und natürlich. Das ist leider Gottes auch sehr häufig auch ein, finde ich persönlich, großes Manko. Wir hatten in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, hatten wir dann auch unglaublich viele Komödien, die eine normale Kino-Auswertung erfahren haben und dann speziell für das Heimkino auf DVD oder dann auch Blu-ray speziell dort dann auch verlängerte Filmfassungen in Form von einer Special Edition oder Extended Version, Unrated Fassung dann veröffentlicht worden sind. Da war jetzt zum Beispiel, wie heißt der, Tropic Thunder mit auch unglaublich genialem Cast, Jack Black, Ben Stiller, ja. Robert Downey Jr. war dieser Vertreter und das war tatsächlich mein Einstieg oder auch mein Grund, weswegen ich auf Blu-ray umgeschwenkt bin. Ja, weil es gab ja zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nur, oder war das der erste Vertreter, den es nur auf Blu-ray in einer Extended Version gab. Und das war dann für mich der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich schwinge auf Blu-ray um, weil ich will den Tropic Thunder unbedingt in dieser längeren Filmfassung haben. Und er ist auch einfach genialer.
Ja. Ja.
Allein schon Tom Cruise. Wer hätte gedacht, dass sich Tom Cruise selber so genial selbst auf die Schippe nimmt, indem er sich einen Bodysuit anzieht, wo er richtig dick ist, behaarte Unterarme hat, Glatze und eine künstliche Nase. Und er macht das einfach nur unglaublich geil. Unglaublich gut. Ja, und der Rest passt ja sowieso. Also dann da zieht ja Ben Stiller im Endeffekt, das ist ja eine Ben Stiller-Regiearbeit, zieht ja Hollywood und auch die Attitüden von diesen ganzen Darstellern unglaublich gut durch den Kakao. Also ihr kennt ihn mit Sicherheit und ja.
Falls nicht, schaut ihn euch an.
Auf jeden Fall.
Meine Nummer 2?
Da würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, The Big Lebowski mit Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, John Turturro. Ein unglaublich cooler Film, der Also ich glaube, ich habe den auch schon locker 30 oder 40 Mal gesehen. Was ganz witzig war im Jahre, ich glaube, es war 2004 ungefähr, da war ich bei der Bundeswehr und egal wann Zimmerkameraden bei mir auf Stube gekommen sind, bei mir lief immer The Big Lebowski und da habe ich dann auch tatsächlich den Spitznamen in der Bundeswehr The Dude bekommen. Jeff Bridges bringt diesen Alt-Hippie, bringt so genial rüber. Es geht wirklich um diesen Alt-Hippie Lebowski, der fälschlicherweise beschuldigt wird, Geld hinterzogen zu haben. Und da stiefeln dann eben ein paar, ja, wie soll ich sagen, wie Hooligans stiefeln bei ihm zu Hause ein und geben ihm ein paar mit, pinkeln auf seinen Teppich und fordern das geklaute Geld zurück. Er weiß aber überhaupt nicht, worum es geht. Und es stellt sich dann relativ schnell raus, dass es sich um den reichen Millionär Lebowski handelt. Die haben halt nur den gleichen Namen und er wird dann bei diesem Reichen, wird er vorstellig und möchte im Endeffekt nur seinen Teppich gereinigt und bezahlt haben. Und eins führt zum anderen, er wird also auch in eine Geldübergabe mitverwickelt, weil die Frau des reichen Lebowskis entführt worden ist und sensationell in dieser Rolle auch John Goodman. Der sagt ihm natürlich, nein, die hat sich selbst gekidnappt, die will ihm nur die Kohle aus der Tasche ziehen. Und ich glaube, der Film steht, glaube ich, sogar im Guinness-Buch der Rekorde mit den meisten, ich weiß jetzt nur nicht genau, was es jetzt im Englischen war, fuck, aber ich glaube, für seinen unflätigen, ja, vulgären Ausdruck, eben wahrscheinlich fuck war es, steht er, glaube ich, sogar im Guinness-Buch der Rekorde, weil da ist wirklich alles bekackt und fuck und shit. Und das macht einfach nur unglaublich Spaß und auch dann diese kleinen Drogenszenen, wenn er dann auch wieder auf dem Trip ist, auch super gut gemacht. Also wenn wir jetzt auch auf Drogenkomödien umschwingen, da ist ja auch Trainspotting und Fear and Loathing in Las Vegas.
Auch geil.
Unglaublich, was in dem Film Johnny Depp zum Beispiel auch für eine Leistung bringt. Also der Film ist ja auch popkulturell unglaublich oft zitiert worden. Ja. Ja. Egal, ob das jetzt in Videos, Spielen oder auch Cameo-Auftritte in irgendwelchen Cartoons oder sonst irgendwas. Fear and Loathing in Las Vegas ist eine, finde ich, auch der besten Komödien, habe ich aber leider Gottes so nicht auf meinem Zettel stehen. Wenn man es jetzt so nimmt, ich hätte noch einen Klassiker. Und zwar geht es um mein dritter Film in meiner Top 5, / Top 6. Weil ich habe tatsächlich 6 Filme ausgewählt. Ich konnte leider nicht anders. Wäre Detroit Rock City.
Auch geil.
Und ja, also wir haben auch viele zum damaligen Zeitpunkt Jungstars. Allen voran Edward Furlong, den die meisten eigentlich kennen als John Connor aus Terminator 2. Geht halt im Endeffekt darum, dass 4 Jugendliche gewinnen in einer Radiosendung Tickets für Kiss. In Detroit, Michigan ist es, glaube ich, in dieser bekanntesten Konzerthalle, die in Detroit rumsteht. Und sie dürfen da offiziell gar nicht hin, weil die Mutter des Drummers aus ihrer Band, die haben ja nämlich auch eine eigene Band, ist eine extrem katholische Christin, die einfach sagt, ja, Kiss steht für alles, was Satan angeht und die Rock'n'Roll-Musik umfasst alles, was ungläubig ist und nur gotteslästerlich ist und sie fahren trotzdem und auf dem Weg dorthin erleben sie eben auch die größten Abenteuer und wollen einfach versuchen, in dieses Konzert zu kommen. Ja. Das Problem ist aber auch, die Mutter hat die Konzertkarten abgefackelt. Jetzt müssen sie halt schauen, ob sie in Detroit dann direkt vor Ort irgendwelche Tickets noch bekommen. Sie teilen sich dann in Detroit auf, jeder soll sein eigenes Glück versuchen und das ist eigentlich auch noch mit das Witzigste in dem ganzen Film. Jeder erlebt halt dann sein eigenes kleines Abenteuer. Sensationell. Was wäre denn dein dritter Teil oder Titel? Dein dritter Titel?
Ein Tom Hanks-Film sein.
Tom Hanks, okay.
Geschenkt ist noch zu teuer.
Geschenkt ist noch zu teuer ist,
Das ist ein Liebesfilm, eigentlich meines Erachtens, über eine Beziehung. Wenn man es im weiten Sinne sieht, aber man kann ihn immer wieder angucken. Hammer.
Gut, also als Liebesfilm würde ich ihn jetzt so an sich ja nur bedingt einordnen, weil es geht halt im Endeffekt um ein Pärchen, wo sich ein optisch perfektes Anwesen kauft, auf dem auch ein richtig altes, tolles Haus steht. Und innerhalb kürzester Zeit bricht denen der Kasten unterm Hintern zusammen.
In einer Nacht.
Aber auch buchstäblich, ne?
Die Baufirma, die dann kommt, beschlagnahmt das fast für einen Monat, nennen wir es mal so.
Und ja, also...
Du kannst ein Lied davon ja singen, wenn du irgendwas machen möchtest. Aber wo du halt denkst, so, ist genauso. Du kannst es dann immer wieder angucken und dir fällt immer wieder was ein, was du... Ah, stimmt das? Da. Und darum habe ich den mit in meine Top 5. Ich habe auch eine Top 6 in dem Sinne.
Okay, also haben wir unabhängig voneinander doch jeder seine eigene Top 6 erstellt. Aber gut, das ist ja, wie schon gesagt, egal. Wir hätten ja, wie schon gesagt, jeder eine Top 100 machen können und hätten wahrscheinlich nur eine Handvoll Filme, die wir übereinstimmend gehabt hätten. Weil Komödien, da kannst du
ich
ja...
Ich bin jetzt zum Beispiel bei rein Komödien geblieben. Wo ich sage, zum Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme, Ghostbusters, habe ich ja ausgeklammert, weil für mich... Ist es eigentlich nur eine Komödie? Für viele ist es eine Horrorkomödie, wo ich sage, die paar Gruselsachen, wo da drin sind, ist eher belustigend, wenn man es aus heutiger Sicht sieht. Ist es ja eigentlich CGI. Zur damaligen Zeit war es ja auch keine wirkliche große CGI-Sache oder es war alles Make-up, schön konzipiert, ganz kurze Gruselszenen, dass man vielleicht sich mal kurz, es ist doch was da, aber... Ja, ich bin jetzt rein auf Komödien geblieben.
Ja, aber wir haben ja jetzt am Anfang dieses Podcasts, haben wir ja eben auch jetzt klargestellt, im Endeffekt fällt,
es gibt so viele.
Genau, fällt unter Komödie alles, worüber man lachen kann. Und das sind ja auch schwarze Komödien oder auch schwarzer Humor, wo man auch sagt, der ist ganz schön derb oder ob es jetzt
Overboard.
Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser, ist da genauso. Ja? Und ich habe mir tatsächlich letztens nochmal angeschaut.
Ist zurzeit auf Prime, ja, habe ich mir auch, meine Frau wollte irgendwas angucken und ich so, halt, stopp, nein.
Genau, ich meine, allein schon Kurt Russells schelmisches Grinsen, Hammer. Dieses Lächeln, das ist ja schon so wie
ein Milchbuch.
Ich wollte es gerade sagen, das ist, als würdest du einem 10-Jährigen ins Gesicht gucken, der einfach frech dir entgegengrinst. Diese Szene
am Anfang, genau.
Eigentlich alles und das ist eben das Coole an Kurt Russell, egal welcher Film, ob das jetzt auch die Action-Komödie, Buddy-Komödie, Tango und Cash ist.
Big Trouble in Little China. Einer meiner auch mit Lieblingsfilme.
Fällt alles damit rein. Ne? Und ich sage ja, Kurt Russell war ja eigentlich auch ein Garant für gute Komödien.
Nicht nur gute Komödien, gute Actionfilme, Science-Fiction-Filme. Hammer. Er wurde genannt genauso wie Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger in einer Linie. Weil er einfach, aber er wurde halt leider vergessen oder er wollte auch vergessen werden. Oder was heißt vergessen werden? Aber mit seiner Frau wollte er ein privates Leben irgendwann führen und das hat er dann auch durchgezogen. Und er kommt für manche, zum Beispiel jetzt, was war es vor ein paar Jahren? Also, es ist ja auch schon fast ein Jahrzehnt her für das.
The Hateful Eight.
Hateful Eight, ja, aber ich meine eher für Disney, den. Marvel-Film, wo er denn den Echo, nein, wie hieß dieser Planet, wo er spielt?
Ah, da fragst du mich jetzt gerade zu viel.
Ich weiß,
also
aber
Marvel ist jetzt inzwischen auch schon so breit gefächert.
Da brauchen wir nicht drüber reden, aber da ist er extra, aufgrund seiner Frau hatte die Rolle angenommen.
Das war wie bei den Guardians of the Galaxy war das, glaube ich,
weil genau,
er den Vater von Star-Lord im Endeffekt
genau.
spielt.
Und Goldie Hawn hat dann extra zu ihm gesagt, ach, das wäre doch mal witzig, wenn du noch in so einem Film für deine Filmkarriere mitspielst. Und er hat dann gesagt, okay.
Ich glaube, da wäre dann auch zu erwähnen, dass Goldie Hawn dann, glaube ich, im direkten Gegenzug dann eben auch diesen Film mit der Amy Schumer gemacht
ja,
hat.
Ja.
Mir fällt jetzt nur der Titel gerade aus dem
Mutter und Tochter, wo in Südamerika...
War das nicht Ladies Trip?
Nee, der Mädelstrip
auf Mädels Deutsch. Trip, genau.
Aber der heißt aber auch nicht auf Englisch Ladies Trip, der heißt anders auf Englisch. Keine Ahnung. Aber der ist ja mehr oder weniger gefloppt. In
ja, Sinne. Aber da hast du aber auch schon gesehen, dass das Goldie Hawn...
Der Jahrzehnte, muss man dazu sagen, über Jahrzehnte nichts mehr gemacht.
Genau, auch vom Optischen. Also sie hat zumindest schauspielerisch nichts mehr gemacht, aber hat optisch sehr viel machen lassen. Und das ist was, wo mir persönlich so gar nicht gefallen hat, weil das war so eine attraktive Frau eigentlich und... Ja, sie ist so gebotoxt und im Endeffekt schon...
Weißt du, wo ich letztens erschrocken bin, was mir... Also ich weiß nicht, ob ein Film das war oder... Harry und Sally, die Sally heißt...
Mac Ryan
schaut
hey, die schaut ja...
Also Cher ist ja wirklich dagegen... Ist ja schon echt schlimm, oder die Dolly Parton, aber... Mac Ryan, ich habe ja echt, also früher, ich will nicht sagen, ich habe eine Schwäche für sie gehabt, aber es war optisch eine Hammer,
bildliche Ja, die Frau. Hast du überall anbringen können. Also gerade so diese Romantikkomödien, da war sie eigentlich erste Wahl, auch Liebesfilme, ob es jetzt Stadt der Engel war, ob es jetzt
Schauspielerin kann es ja auch heute noch, aber du siehst in ihrer Mimik und Gestik, was sie früher...
Es geht viel verloren.
Es ist allglatt, ich nenne es so, wie es ist. Es ist allglatt, du schaust sie an und denkst so, das ist das Gesicht.
Ja, und, okay. Das ist das, wo ich mir eben gedacht habe, auch mit Priscilla Presley, jetzt zurück auf meinen ersten Titel zu kommen, ja, die nackte Kanone, also Priscilla Presley, die war auch eine extrem hübsche Frau, aber jetzt...
Aber zur damaligen Zeit, zur nackte Kanone, war sie schon gut geliftet.
Das war schon geliftet, ja, okay, aber wenn man sie heute anschaut, das ist ja absoluter Mülleimer, in den man da reinschaut, also Wahnsinn. Und dass aber den Leuten da oben keiner sagt, nee, das ist nicht gut. Zu viel ist...
Ihr Verständnis von Schönheitswahn. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Was ist deine Nummer 4?
Meine Nummer 4 ist, ich glaube, von den Barelli-Brüdern, Dumm und Dümmer.
Ja, war mir klar. Aber der erste, nur der erste, ne?
Nur der erste. Also Dumm und Dümm mehr, der zweite Teil, der war schon so hart drüber, dass ich echt hab sagen müssen, der ist schon gar nicht mehr witzig, weil man wirklich gefühlt nur mit aller Gewalt witzig sein muss.
Ja.
Und der erste Teil, der war damals ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch beides mit Jim Carrey, Die Maske als auch Ace Ventura, waren unglaublich witzige Komödien zur damaligen Zeit. Ich denke, die sind auch ein bisschen schlechter gealtert, weil einfach der Humor von damals was anderes da repräsentiert hat, als es
heute ist.
Der heutige macht.
Ja.
Aber der Dumm und Dümmer-Film war damals einfach genial. Auch schon diese, weil man sie für absolute Profis hält, ja. Eben, ja, die haben jetzt die Eule aus Versehen mit dem Korken von der Sektflasche umgenietet. Und die eigentlichen Verbrecher sagen dann, ja, die wollten uns nur ein Zeichen damit setzen, weil die töten die Eule. Das sind ganz harte Jungs. Unglaublich gut. Also da hat auch alles gepasst. Das Mischverhältnis von intellektuellem Humor, Fäkalhumor, einfach genial.
Ja.
Allein schon Jim Carrey, das Mimenspiel von ihm, wenn er sein Gesicht verzieht.
Der ist ja präsentiert, egal welche Rolle.
Hammer.
Auf YouTube, wenn du diese Videos anschaust, was er, bevor er wirklich berühmt geworden ist, was er dargestellt hat, egal wen,
ja, er kann es. Die Interpretationen der verschiedenen Stars. Hollywood-Stars,
ja.
Unglaublich.
Hammer, da verliere ich mich manchmal, wo ich mir einfach nur denke so, pervers, was der kann, und schade, dass er eigentlich so in Hollywood, ich will nicht sagen untergeht, aber das ist eigentlich, dass er nicht mehr Aufmerksamkeit dafür bekommt.
Ja, ich glaube, er erlebt gerade so einen, wie sagt man, dritten Frühling mit der Sonic-Reihe gerade, weil er spielt ja da, glaube ich, auch den Bösewicht.
Ja, das
aber,
schon, aber
es ist kein zu Film
schade.
Mehr. Genau, es ist kein Film mehr, der rein auf Jim Carrey basiert.
Ja, als Charakter, ja, wo er sagt, ja, er spielt halt, aber es ist, ich will nicht sagen, eine Nebenrolle, aber dafür, dass es Jim Carrey ist, wo du denkst so, oh.
Also dafür, dass, wie du selber sagst, dafür, dass es Jim Carrey ist, kommt zu wenig rüber. Ja, das ist ungefähr so, als hätte man ihm
Maulkorb aufgesetzt,
er darf das und das und das und nicht mehr machen.
Oh, das ist schade.
Ja, und er hätte das Potenzial. Ich meine, klar, ist er vielleicht auch schon zu alt da dafür. Er hat auch in der Zwischenzeit einige ernstere Filme gebracht, die aber auch gut waren.
23, glaube ich, war das.
Das war ein super geiler Thriller.
Aber
ja, das hätte man Jim Carrey so überhaupt nicht zugetraut. Aber. Und ja, also Dumm und Dümmer ist auch nur der erste Teil gut. Auch die Vorgeschichte Dumm und Dümmerer. Wie sich die beiden eben in ihren Jugendtagen eigentlich erst treffen, war auch nur bedingt lustig. Also das, den gliedere ich jetzt einfach auch mal aus. Also das ist im Endeffekt so wie die neueren Filme von Star Wars. Er gehört zwar in diese Timeline mit rein, aber die Fans gliedern das alles ganz gekonnt aus, weil sie sagen, der ist so schlecht, das wird rausgehackt. Na? Ich würde dann auch jetzt gleich zu meinem sechsten und vorerst auch letzten Comedy-Titel kommen, und das ist eine Komödie mit Jack Black in einer seiner ersten Rollen. Hauptrolle hat John Cusack übernommen, und zwar geht es um den Film High Fidelity. Das ist zum Beispiel auch ein Film, nein, Mann, das war erst Nummer 5, Entschuldigung, der ist mir jetzt gerade aufgefallen. Es geht auf jeden Fall darum, er spielt einen, ja, inzwischen wieder Junggesellen, der seiner Ex-Freundin nachtrauert und dann aber auch gleichzeitig in der Midlife-Crisis steckt, und weil er einfach wissen möchte, wie sieht's aus, Hätte ich Star bringen können, ja oder nein? Ruft er seine ganzen Verflossenen an? Also ich glaube sogar, ja, weil in dem Film wird auch immer von Top-5-Rankings gesprochen. Ich glaube, er ruft sogar seine Top-5 der Ex-Freundinnen an, bei denen die Trennung am meisten wehgetan hat. Und auch Gastauftritte von Catherine Zeta-Jones sind da mit da dabei. Oder Lisa Bonet auch mit vertreten.
Ist witzig, ja.
Ja, den Film, den kann man sich auf jeden Fall immer mal einlegen, weil es auch ein Film ist, der gewisses Niveau voraussetzt.
Ja.
Du musst jetzt nicht unbedingt verlassen worden sein, um da mitleiden zu können, sondern du kannst es dir auch bildlich vorstellen.
Also durchlebt einfach, ja. Ja.
Und so viele Sachen, wenn dann seine Ex-Freundin mit ihrem neuen, älteren Lover, gespielt von Tim Robbins, zusammenzieht und er das erste Mal verarbeiten muss. Diese Szenerie ist ja schon sowas von genial, wo dann seine tatsächliche Schwester Joanne Cusack vorbeischaut und ihm sagt, was er eigentlich für ein mieses Schwein ist. Und er dann in dieser Szene eigentlich erst erfährt, dass seine Ex-Freundin mit einem neuen liiert ist. Unglaublich.
Wirklich.
Seine Tagträumereien sind dann auch so abschweifend und immer gut in Szene gesetzt.
Ne? Ja.
Genau, das war jetzt mein 5. Film. Einen habe ich noch. Das ist so mein krönender Abschluss. Meine Nummer 1, den ich auch immer und immer wieder reinschmeißen kann. Und was ist dein Nummer 5?
Mein Titel ist endlich mal ein 90er-Titel, wo du ihn wahrscheinlich erwartest. Ist es dann auch?
Ich bin gespannt.
Nichts zu verlieren.
Nichts zu verlieren. Ja, geil.
Kennt kaum einer.
Was? Also.
Filmfans kennen ihn, aber ich habe letztens mit Freunden, wo bei uns waren, zum Essen, und dann gesagt haben, ach komm, lass uns einen witzigen Film angucken. Und dann habe ich gesagt, ach, kennt ihr Nichts zu verlieren? Nö, was? Martin Lawrence spielt sowas? Ich so, ja.
Also, dass den keiner kennt, also Hammer. Das ist, oder wenige kennen, ne? Aber das ist wahrscheinlich dann meistens 90er-Titel ist.
Und halt nur auf Scheibe rausgekommen ist. Er ist ja nie wirklich ins Kino gekommen. Auch in Amerika war er nie im Kino.
Hätte ich jetzt aber beschwören können, dass der im Kino gelaufen ist, weil ich glaube, wir haben ihn damals sogar im Kino gesehen.
Man hatte kein Kino-Release. Hatte für klein, also er muss ein Kino-Release haben, dass er auf Scheibe kommt. Ja, wird dann in kleinen Kinos ja gezeigt. Auch in Deutschland gibt es dann in kleinen Kinos, der dann mal läuft. Aber an sich, nichts zu verlieren. On Demand.
Okay.
Ja, wie wir es heute so schön
okay. Sagt. Nee, ist auf jeden Fall auch ein guter Top-5-Titel, kann ich nur bestätigen. Unglaublich lustige Situationen, weil es geht im Endeffekt.
Situationskomik,
einfach. Genau, es geht ja im Endeffekt darum, dass der eine glaubt, von seiner Frau betrogen worden zu sein. Aufgrund dessen tickt er im Endeffekt völlig aus und sagt: So, und jetzt fahre ich einfach. Und auf halber Strecke oder irgendwo wird er dann von Martin Lawrence überfallen, sagt ja, gib her mit der Brieftasche, der springt unüberlegt zu ihm ins Auto und Tim Robbins macht einfach bloß die Tür zu, die Sicherung rein und fährt einfach los. Ne? Einfach ab in die Wüste und dann müssen sich die beiden irgendwo doch arrangieren und werden zu einem, ja, wie soll man sagen, doch zu einem ganz guten
Gespann,
zu einem ganz guten Team. Weil man sich dann eben auch überlegt, ja, man könnte ja in die Firma des Chefs einbrechen, weil der nämlich unter Verdacht steht, mit der Frau des einen zu schlafen. Ne? Also da hast du auf jeden Fall einen ganz guten Titel rausgezogen. Also den kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich hatte ihn leider Gottes nicht auf dem Schirm. Sonst wäre der wahrscheinlich auch bei mir unter Top 5 gelandet.
Danke.
Oder Top 6. Ja, aber bis jetzt, man sieht, wie viel unterschiedliche Ausrichtungen es eigentlich auch gibt, weil wir haben jetzt doch insgesamt jetzt schon 9 Titel genannt und keine einzige Übereinstimmung.
Kommt aber wahrscheinlich auch darauf an, weil anderer Komikgeschmack. Ich habe jetzt rein auf Komik, auf Komödien, die einfach schon reine Komödie in dem Sinne sind. Wenn ich jetzt noch sage, Horrorkomödien, da gibt es auch verschiedene, oder dann Science-Fiction-Komödien. Wie du sagst, dann würde die Liste auf die 100 zusteuern.
Locker. Oder so. Ohne große Probleme. Und das ist halt eben, ja, es kommt auch immer drauf an, was man lustig findet. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsvertreter aus diesem ganzen Bereich, auch aus diesen teilweise Subgenres, sind jetzt zum Beispiel Will Ferrell.
Dein Lieblingskomödien. Also ich mag ihn auch, aber ich kann nicht so viel mit ihm anfangen, weil er für mich zu subtil einfach ist. Er macht wirklich gute Filme, aber es ist für mich zu plump manchmal.
Und es muss ja auch nicht immer hochtrabender, intellektueller Humor sein. Also manchmal reicht es auch wirklich ganz, ganz billig, wo man einfach sagt, oh, wie so diese Sparwitze oder so ganz flach.
Natürlich.
Ne? Und Will Ferrell hat halt einfach nur mal einen Humor, der sehr, wie soll man sagen, explizit ist. Also er ist tatsächlich nicht jedermanns Sache, aber in den Staaten, die lieben den da drüben. Also wo wir vor 2 Jahren unseren 3-wöchigen Männertrip in den Staaten hatten, ich habe ja ganz bewusst auch meine Will Ferrell-Shirts dann auch getragen und zur Schau gestellt. Jeder, der an dir vorbeigelaufen ist, hat bloß gesagt, yeah, nice shirt, great actor. Die lieben den da drüben. Ja. Und da konnte ich mich jetzt tatsächlich unter, ja, all seinen Filmen, musste ich jetzt einfach mal sagen, habe ich mich festgelegt auf 3 gute Filme, die bei mir auch immer und immer mal wieder im Player landen. Und zwar ist es zum einen, der aber auch gleichzeitig mein Top 5 und beziehungsweise Top 6 Ranking anführt, ist Anchorman, die Legende des Ron Burgundy. Der ist es einfach unglaublich genial, weil es allein schon das Intro, wenn dann dieser Voice-Over-Kommentar sagt, ja, die nachfolgende Geschichte basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten, ausschließlich oder hauptsächlich Namen, Orte und Ereignisse wurden geändert, also auch wieder reine Fiktion im Endeffekt. Dieser krasse Gegensatz, das ist schon ein Opening, wo mir persönlich richtig, richtig gut taugt. Und ja, also der ganze Film auch mit Christina Applegate, Will Ferrell, die spielen das auch so gut zusammen.
Abonnieren von der ersten Minute an.
Ja, also wie schon gesagt, auch diese Dialoge sind vielleicht jetzt nicht immer die schärfsten, aber dafür immer auf den Punkt gebracht.
Ja.
Also wie schon gesagt, ich brauche jetzt da nicht hochtrabenden, geistreichen, intellektuell hoch angesehenen Wortwitz, wenn es im Endeffekt bloß darum geht, zu zeigen, wie einer Verstopfung hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Und dann hatten wir noch, was war es, Stiefbrüder. Sensationeller Film, wo es im Endeffekt darum geht, dass 2 in die Jahre gekommene Männer eigentlich werden, ja, ungewollt zu Stiefbrüdern, weil deren Eltern heiraten und in allererster Linie sich verhalten wie tatsächlich 7- oder 8-jährige Kinder. Allein schon, weil sie unreife Erwachsene auch spielen. Und da ist einfach die ganze Situationskomik so genial, weil die sich ja dann auch erst einmal
zusammenraufen müssen.
Genau, zusammenraufen müssen. Und jeder steckt sozusagen im neuen Heim oder auch in dieser neuen Situation zu Hause seine Grenzen erst einmal ab. Ja. Und mit dem Schlagzeug, ja, ich drücke jetzt erstmal meine Nüsse auf dein Schlagzeug und dann wird geprügelt und dann, wie sie sich dann erst einmal finden, ja, in dieser, ich klammer es jetzt mal ein, in dieser Nacht, wo sie dann gemeinsam in die Toilette pinkeln, sich dann ein aus 2 nebeneinander stehenden Betten ein Stockbett basteln und das aber so zusammengewürfelt konstruiert ist, dass es nur zusammenbrechen muss. Wie sie dann auch die Yacht des Stiefvaters zusammenschrotten, weil sie ihr eigenes Business aufbauen wollen. Sensationell. Also das ist was, wo mir persönlich immer taugt, weil John C. Reilly und Will Ferrell haben ja auch schon in zig anderen Filmen zusammengespielt. Und das war zum Beispiel die Sherlock Holmes Neuinterpretation von den beiden. Also Holmes and Watson hieß die, glaube ich. Die fand ich jetzt nicht ganz so gelungen, aber zum Beispiel Ricky Bobby, auch ein unglaublich geiler Film, wo sie den Tage des Donners mit Tom Cruise
auf den Korn nehmen, ja,
auf die Schippe nehmen und auch Sacha Baron Cohen mitspielt, den die meisten eigentlich kennen aus Borat.
Stimmt, ja. Als sein Gegenfahrer.
Genau.
Dieser französische, also angedeuteten französischen Dialekt.
Und es war unglaublich gut. Und als sag ich mal, Sport-Slapstick-Komödie liebe ich ja auch Semi-Pro, wo Will Ferrell einen Basketball, ja nicht Coach, sondern den Besitzer eines Basketballteams spielt, der aber dann auch gleichzeitig Stammspieler ist und Sänger, also wie so ein Allround-Talent, aber
Multitasking.
Ja, Multitasking, aber im Endeffekt nichts wirklich kann. Und damit sie in die Playoffs kommen, glaube ich, müssen sie sich einen Profispieler holen, der dargestellt wird von niemand Geringerem als Woody Harrelson, ne, den wir aus früherer Zeit kennen mit Wesley Snipes, Weiße Jungs bringen's nicht, auch eine coole Sport-Buddy-Komödie und danach erst wieder gesehen haben in Champions, wo er dieses Team von körperlich wie geistig zurückgebliebenen trainieren muss und dann da in die Playoffs dann auch kommt.
Also wirklich super Film. Und schade, dass der nur zu streamen ist. Wo du ja gesagt hast, es ist so schade, dass der nicht auf Scheibe.
Ja, also sollte es vielleicht irgendjemanden geben, der aus irgendwelchen Kreisen zuhört, der Einfluss auf irgendwelche Produktionen hat, dann Leute, bitte bringt den Champions mit Woody Harrelson auf Blu-ray. Den würden wir uns alle sehr, sehr gerne ins Regal stellen. Würde ich sofort bezahlen, also locker 20 Euro wäre kein Problem für mich. Da sage ich auch, ist es wert.
Heutzutage einfach auf Scheibe gedruckt werden und Filme, die eigentlich Filmkunst nenne ich es jetzt einfach mal, aber das ist ja wirklich, nicht sehr, ich finde das Wort nicht so wieder verwenden, sonst haben wir es zu oft.
Das Wort sensationell wird bei uns sehr inflationell genau, verwendet.
Aber einfach charmant, gut geschauspielert. Du kaufst ihn in Champions diese Rolle, dieses gealterten, wutanfälligen Coaches, der eigentlich nichts für diese Kinder, ich will nicht sagen übrig hat, das kannst du nicht sagen, aber einfach, er möchte ein Profi-Basketball-Trainer, Coach sein und wird dann degradiert zu sowas.
Er kann einfach nicht viel mit diesen Leuten anfangen, genau. weil er aber auch nicht weiß, wie er mit diesen Menschen umzugehen hat. Das ist, glaube ich, diese größte Barriere. Und beide lernen sich dann
super miteinander, kommen gut miteinander aus. Das ist... Ah.
Ja, ich meine, wie er sich schon in diese Rolle dann auch reinfindet, wie er sich dann annähert, sehr herzerwärmend, wie er den einen dann eigentlich auch dazu bringt, zu duschen.
Ja.
Ja. Das ist so herzerwärmend, also da muss man sich tatsächlich auch das ein oder andere Tränchen verkneifen, weil es halt wirklich so rührend umgesetzt ist und...
Ich verstehe es halt nicht, in Amerika gibt es ihn nur als DVD zu kaufen, aber halt nur...
Ja. Das wäre tatsächlich auch was, wo ich jetzt ansprechen wollte, wenn man sich das dann auch auf gewissen Kaufportalen anschaut. Es gibt im Ausland, gibt es diesen Film ja. Ich glaube, sogar auch Großbritannien hatten.
Ja, aber...
Auf jeden Fall auch das Ausland hat ja schon Blu-ray-Auswertungen bekommen. Aber Deutschland findet sich, so wie ich jetzt das Gefühl habe, kein Verleiher oder kein Vertrieb, der sich diesem Film annehmen möchte. Aber der Film hat ja seine Fanbase. Also es ist ja jetzt schließlich so, dass Woody Harrelson hat ja auch eine Fanbase. Also das ist ja jetzt hier kein No-Name-Typ, wo man sagt, von dem hat noch nie jemand was gehört. Also der kann das ja auch. Und er macht es unglaublich professionell und auch unglaublich gut. Und deswegen verstehe ich es nicht, wieso man diesen Film so stiefmütterlich behandelt und da eigentlich kein Augenmerk drauf legt, den irgendwie auf Scheibe rauszuhauen. Ich meine, klar, sicherlich haben sämtliche Streaming-Portale, und da nehme ich jetzt keinen einzigen aus, haben ihre Eigenproduktionen. Und das ist ja auch gut so, soll ja auch so sein, weil irgendwie braucht man ja auch was, um sich aus bei dem großen Markt und auch bei dem riesigen Angebot hervorzutun oder auch, wie soll man sagen, ja, ich sage mal vorsichtig, sich ein Denkmal zu setzen. Aber der Film ist eigentlich keine Produktion, die irgendeinem einzigen Streamingdienst zuzuschreiben ist. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was hatten denn wir sonst noch?
Atlas fällt mir zum Beispiel mit der...
Jennifer Lopez.
Danke, ist ja eine Netflix-Verfilmung.
Also eine reine Netflix-Produktion, genau.
Aber...
Oder auch Stranger Things zum Beispiel, die Serie, ist ja im Endeffekt eigentlich auch eine reine Netflix-Produktion. Ja. Und da hat Paramount Plus, Disney und you name it, haben alle ihre eigenen Produktionen. Und das ist ja in Ordnung, soll ja auch so sein. Aber bitte, Leute, die ein oder andere Geschichte sollte schon nochmal irgendwo auf Scheibe rausgepresst werden.
Das beste Beispiel mit The Last of Us, die Serie,
ja.
Ist ja eigentlich eine komplett, also hierzulande läuft sie auf Sky. In Amerika bin ich mir jetzt gerade
nicht... Es ist HBO.
HBO. Und da haben sie es ja auch geschafft, weil die Nachfrage... Also ich war Fan von der ersten Sekunde an bezüglich des Spiels. Ich habe das 1er, das 2er auf der 4er gespielt, habe es mir dann extra remastered auf der 5er PlayStation geholt, weil es halt richtig gut umgesetzt worden ist. Und wie dann die Serie rausgekommen ist, ich habe jede Episode davon so gefeiert, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist zwar ein bisschen anders erzählt, ja, aber es ist das, was ich mir, genauso wie das Spiel, einfach genial.
Ja, also da ist aber auch das größte Manko, was die Fans eben hatten, ist, glaube ich, die Darstellerin, die das Mädchen spielt. Also die ist ja von der Optik, ist die ja gefühlt meilenweit davon entfernt, was sie in der Videospiel Produktion eigentlich war.
Ja, das ist ein kleineres Mädchen, die ist ein bisschen jünger.
Na, nicht unbedingt, also aber vom Optischen passt die da überhaupt nicht rein. Also mir persönlich hat sie auch überhaupt nicht gefallen. Die ist mir auch so tierisch auf den Zeiger gegangen mit dieser unglaublich provokativen, vorpubertären Art.
War wahrscheinlich das Skript einfach dann geschrieben.
Ja, ob das Skript jetzt so geschrieben wird oder nicht, das ist, finde ich persönlich, zweitrangig, aber...
Was ich jetzt zum Beispiel jetzt skeptisch davon bin, weil jetzt kommt ja im April die Staffel 2 raus,
ja.
Wo sie dann schon anteasern, wenn es dann rauskommt, aber es sind nur 8 Episoden, obwohl der zweite Teil vom Spiel doppelt so lang ist wie das erste Spiel und 2 Handlungsstränge immer erzählt.
Ja gut, da ist es halt immer die Frage, ich meine gut, mit mehreren Handlungssträngen zu arbeiten, es wird unglaublich schwierig.
Also das, was du in den Trailern siehst, also es wird definitiv da sein. Ich weiß nicht, wie sie es umsetzen, keine Frage. Also im Spiel ist es ja, dass du dann immer hin und her switcht.
Genau, das meine ich halt eben. Aber wir haben ja auch Serienvertreter, wie jetzt zum Beispiel The Walking Dead. Da hast du, glaube ich, sogar 4 oder 5 Handlungsstränge, die gleichzeitig erzählt werden.
Ja.
Und mit der Spin-Off-Serie Fear the Walking Dead ist es ja im Endeffekt auch da reingegangen, dass du auch Crossover-Episoden hattest, wo der Cast aus der Spin-Off-Serie auf den Cast der Hauptserie trifft. Da ging es ja auch. Ja, also egal. Hast du noch ein... 6. Titel, ja.
Einer meiner Lieblingsfilme.
Um das jetzt auch langsam zum Abschluss zu bringen.
Bill Murray mit einer seiner Paraderollen, Caddyshack.
Caddyshack. Ja, den hatte ich auch nicht auf der Liste. Ich habe ihn zwar mal überflogen, aber wenn
es
ich jetzt...
Es musste nämlich ein Film sein, wo die Saturday Night Jungs fast alle miteinander spielen.
Okay.
Ghostbusters war mit... dabei eigentlich, aber ich dachte mir, nein, ich möchte einen reinen Comedian-Film und dann ist es Caddyshack geworden und ich finde einfach Bill Murray in dieser Rolle genauso wie Chevy Chase, wo du einfach nur sagst,
sensationell. Wobei da aber auch tatsächlich viele Leute fehlen, eben Harold Ramis fehlt.
War Autor.
Autor, okay, aber das war das, was wir auch, glaube ich, beim letzten...
Hat an einem Skript mitgeschrieben, so muss ich es
sagen. Genau, aber das war eben auch das, wo wir beim letzten Mal ja auch schon erwähnt hatten, dass, auch wenn sie nicht alle vor der Kamera stehen, hat auf jeden Fall einer immer Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben oder die Geschichte entwickelt und so weiter und so weiter.
Warum wirken die Filme auch?
Deswegen wirken die Filme auch, weil sie genau wissen, wie man es machen muss.
Gelernt und haben das dann bis in die Anfang der 90er, Mitte der 90er, haben sie es durchgezogen, sei es jetzt Ghostbusters, Caddyshack, täglich grüßt das Murmeltier.
Man muss ja im Endeffekt nur schauen, wo immer wieder die gleiche Riege an Schauspielern mitmacht.
Natürlich.
Das sogenannte Red Pack ist ja um Will Ferrell herum entstanden.
Genau.
Und zu diesem Red Pack gehören Owen Wilson, Vince Vaughn, John C. Reilly. Und wie schon gesagt, die spielen ja auch immer und immer wieder in den jeweils unterschiedlichen Filmen zusammen mit. Und wenn es auch nur kleine Gastrollen sind, wie jetzt zum Beispiel, wo man sich auch irgendwann dann einen Spaß draus gemacht hat, dass Adam Sandler in den Filmen von Rob Schneider immer so eine kleine Gastauftrittsrolle hatte und dass Rob Schneider in den Adam Sandler-Filmen das Gleiche auch gemacht hat. Also die beiden haben sich da unglaublich gut die Bälle auch zugespielt. Und um Adam Sandler rum, also Adam Sandler hat ja aufgrund seiner beiden erfolgreichsten Komödien oder die Komödien, die ihm im Endeffekt zum Hollywood-Ruhm verholfen haben, seine Produktionsfirma benannt. Das ist, die Produktionsfirma heißt Happy Madison. Angelehnt an die Filme Billy Madison und Happy Gilmore.
Ja.
Und was viele einfach nicht wissen, wenn dieser Golfball abgeschlagen wird und dann sozusagen die Bildschirmscheibe kaputt geht, dieser Mann, der dann an der Seite noch auftaucht und Terrific sagt, das ist Adam Sandlers Großvater, glaube ich. Auf jeden Fall Vater oder Großvater, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Und dieses Produktionsstudio arbeitet immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen. Alle, die dann im Cast von Kindsköpfe 1 und 2 zu finden sind. Das ist dann eben
Kevin James,
Chris Rock, David Spade. Und diese ganzen anderen Filme haben auch noch weitere Leute, zum Beispiel Grandma's Boy hat auch diesen kompletten Cast mit da dabei. Ja, du hast zwar keinen Adam Sandler, zumindest keinen großen Namen, es war auch nur eine kleine Produktion, aber es sind auch viele bekannte Gesichter mit da dabei. Also ich liebe diesen Film auch. Also der wäre bei mir jetzt auch in meinem Top 100 gelandet, Grandma's Boy.
Aber wieder zurück zu Caddyshack. Caddyshack finde ich einfach von der Geschichte, von der Umsetzung, wie Bill Murray diesen verrückten Balljungen,
der auf Goofy-Jagd ist.
Ja, diese kleinen, also sind ja Maulwürfe in dem Sinne, heißen halt im Film.
Erdhörnchen.
Sind Erdhörnchen, Maulwürfe.
Also ich glaube, bei uns im europäischen Raum hast du eher das Problem mit Maulwürfen. Ja. Und in Amerika sind es halt tatsächlich, glaube ich, die Erdhörnchen, die sogenannten Goofers. Und ich finde also auch eine unglaublich gute Szene, wie sich diese ganze Truppe im Gebüsch versteckt und diesen Typen beobachtet, der sich in der Nase bohrt und jeder steht schon mit seinen Dollarnoten in der Hand, steht dran und dann wird drauf gewettet, ja, er holt einen raus, ja oder nein und dann, okay, er hat ihn, er schaut ihn an und dann wird schon das Geld wieder ausgeteilt und die nächste Wette aufgemacht, ja, 20 darauf, dass er ihn isst und jeder wettet wieder mit rein und dann und wie sie drauf fiebern, ja, komm, nimm ihn und dann siehst du, wie er den Popel, den er gerade rausgezogen hat, wie er den dann im Mund verschwinden lässt und jeder dann, jawohl, und die Kohle wird fließen. Es ist so cool. Ja, also da hast recht, Caddyshack ist also, was das angeht, eigentlich auch ein ganz guter Vertreter, wobei man ihn eigentlich dann aber auch in dieses Subgenre der Sportkomödie.
Man kann ihn damit einordnen, aber ich fand einfach von der Geschichte, von der Umsetzung, Bill Murray in so einer richtig, ich habe, wie du vorhin schon gesagt hattest, St. Vincent finde ich ihn auch mit einer seiner besten dargestellten Charakterrollen, die es gibt. Mein Caddyshack, ja, dieser Verrückte, gut, ja, kann man als damaliger Schauspieler bestimmt schnell erlernen, will ich nicht sagen, aber umsetzen. Aber wie er das in St. Vincent macht, diesen gealterten, griesgrämigen.
Aber du merkst eigentlich, weil damals diesen, sag ich mal, verrückten Golfplatzwärter, der auf Goofy-Jagd ist, das ist dann doch eher eine Fingerübung gewesen für ihn. Also es war jetzt nichts Besonderes, war aber dennoch lustig.
Natürlich.
Und alles, was danach gekommen ist, also er hat auch unglaublich viel dazugelernt, auch wenn er nie Schauspieler werden wollte.
Nein.
Aber in St. Vincent, es geht im Endeffekt um einen, ja, zurückgezogen lebenden alten Menschen, der sich mit seinen neuen Nachbarn auseinandersetzen muss, weil die alleinerziehende Mutter mit dem
Jungen,
der Klein kann man ja nicht mehr nennen, also ja, mit dem Jungen halt.
Der nach der Schule eigentlich nicht allein sein soll.
Genau, wird eher als Babysitter mehr oder weniger engagiert. Und
weil er auch Geld braucht.
Wollte ich gerade sagen, weil er nämlich unter Geldproblemen leidet, ja, muss er diesen Job schon fast annehmen und erst möchte er mit diesem Jungen einfach so wenig wie möglich zu tun haben und die beiden raufen sich dann also auch wirklich so herzerwärmend zusammen, ja. Wo genauso wie viele andere Titel sind, wo man sich dann auch wirklich mal die eine oder andere Träne vor lauter Rührseligkeit verkneifen muss, weil es auch so ein tolles Zusammenspiel ist zwischen dem Alten und dem Jungen, die aber dann doch auf einer Wellenlänge sind. Und das ist eben, dass dieser ganze Generationenkonflikt wird da über Bord geworfen und die beiden haben eine gleiche Ebene. Und das ist das, was ich so genial finde. Und jeder möchte eigentlich auch nur schauen, ja, der Alte ist nicht gut für den Kleinen, und weil der ist ein Säufer und Spieler, aber der vermittelt dem Kleinen aber doch, sag ich mal, außerschulische Weisheiten, die er in der Schule so eigentlich gar nicht beigebracht bekommen kann oder bekommen darf, weil es einfach auch darum geht, wenn du getriezt wirst oder wenn man auf dich einschlägt, musst du zurückschlagen. Ne? Und das erfährt er halt einfach nur durch diesen älteren oder durch diesen alten Mann, der ja eigentlich ein ganzes Leben sich schon zur Wehr setzen musste und der aber auch das weiß, dass egal was kommt, du selber in Aktion treten muss, dass keiner dir hilft und du wirst zum Opfer, wenn du dich nicht wehrst. Und das, der Film soll jetzt nicht auf die Schlägerei ausgehen oder sonst irgendwas.
Darum geht's ja gar nicht, nein.
Aber das soll ja eigentlich auch nur zeigen, dass jeder sagt, der Alte ist nicht gut, aber er vermittelt dem Kleinen was. Und das ist das, was so cool auch rüberkommt.
Und was macht sie beruflich? Sie ist eine Dame der Nacht.
Genau, sie ist eine Dame der Nacht. Das ist zum Beispiel auch aus dem Film so ein kleines Zitat. Und ich sage, wir könnten also jetzt tatsächlich stundenlang über sämtliche Komödien reden, aber auch Komödien, die wirklich gut sind. Also
heutzutage, diese Komödien, die sie ins Kino schaffen, meistens sind sie dann on demand oder auf den verschiedenen Portalen schon direkt verfügbar. Da schalte ich nach 20 Minuten meistens schon aus. Meine Frau sagt, ja komm, ja, ich mache die Augen zu, wo ich dann denke, so, okay, ja, das ist für mich nichts mehr, wo ich mich unterhalten fühle.
Ja, aber es ist tatsächlich so, du hast heutzutage leider Gottes das Problem, ja, der Humor, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt doch schon in unseren 40ern sind.
Glaube ich nicht, das ist einfach die herzlose Schauspielern.
Ja, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht mal aufs Schauspielern runterbrechen, sondern vielleicht auch einfach an der ganzen Vorproduktion zum Beispiel schon. Die Dialoge sind nicht gut ausgearbeitet, die Handlung ist nicht vorantreibend, sondern es ist alles nur so belangloses Geplänkel. Es geht im Endeffekt schon fast nur noch darum, den besten, neuesten Song irgendwo zu platzieren, vielleicht wieder irgendeine Produktmarke, egal ob das jetzt ein Getränk oder Mobiltelefone oder sonst irgendwas ist, mit reinzuscheppern.
Na gut, aber warum sind Filme aus den 80ern oder aus den 90ern so erfolgreich? Warum sind aus den 80ern oder 90ern so erfolgreich? Aufgrund dessen, früher wurde ein Künstler, egal wer, engagiert und der hat das Album dafür gemacht. Als Batman, wer hat Batman instruiert? Kiss. Das ganze Album von Batman.
Prince.
Nein, ich meine, ja, ich bin jetzt aus dem Song gekommen. Ja, Prince. Als Beispiel hergesehen.
Ja.
Wo ich sage, Prince hat bis dazu, er war erfolgreicher Künstler.
Ja, aber deswegen hat man ihn ja auch genommen, weil er ein erfolgreicher Musiker auch war.
Ja, aber hatte aber auch nur seine eigene Fanbase zu den damaligen Zeiten. Er war nicht so berühmt wie, ich sage jetzt mal, Bon Jovi etc., AC/DC, als Beispiel hergesehen. Man hat ihn hergenommen und seit Batman, er wurde weltberühmt. Das war er vorher nicht.
Weil er halt einfach im Mainstream, als Beispiel hergesehen, genau, weil er halt einfach im Mainstream angekommen ist.
Genau.
Ne? Und grundsätzlich, also wir haben ja viele Filme, die ja auch auf einen sogenannten Soundtrack zurückgreifen, wo dann verschiedene Interpreten die Songs hergenommen werden. Jetzt zum Beispiel bei Nur noch 60 Sekunden, da haben wir ja ein ganzes Füllhorn an bekannten Interpreten, ob das jetzt DMX ist, Method Man.
Aber die wurden halt vorher ausgesucht und
man hat halt einfach im Film diese Songs verwendet, ja, und dann als Soundtrack vermarktet. Und dann gibt es aber noch die Eingliederung als sogenannten Score. Und da hat man einen reinen Musiker, also jetzt keinen Interpreten, den man so jetzt auch auf Konzerten besuchen kann, sondern einen Musiker hergenommen oder auch einen Künstler, wie jetzt zum Beispiel einen Hans Zimmer. Ja. Und der hat speziell dann für die Szenen einen Soundtrack komponiert. Ja. Hans Zimmer ist, genauso wie Jerry Goldsmith, ein
Williams.
Ja, sind Meister ihres Fachs, und solche Leute findest du heutzutage fast gar nicht mehr, und das ist eben das Problem, weil du heutzutage immer weniger und ganz ehrlich, das Beste an dem Film
war der Soundtrack.
Ist die Musik da dazu, weil natürlich kein nichts, aber
du
auch
sitzt
wirklich
im Auto, ein Lied kommt, ja, und du denkst sofort an diesen Film, wo du damals als kleines Kind oder auch als heranwachsender Jugendlicher gesehen hast, und du fühlst dich einfach glücklich damit.
Ja, und das meine ich halt eben, nichts, aber auch wirklich gar nichts in dem Film kann Spannung, Trauer und eine emotionale Regung so erzeugen wie die Musik, die auf die dementsprechende Szene komponiert wird.
Natürlich.
Weil dadurch lebt der Film ja eigentlich. Ja. Der Film erzeugt nur durch die Musik eine gewisse Grundstimmung. Er reißt dich mit oder er lässt dich völlig kalt. Ja. Und deswegen sage ich ja, dass Hans Zimmer, den kann man, glaube ich, aber inzwischen auch auf Konzerten besuchen, weil er, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit auch immer mal wieder Konzerte gibt, mehr oder weniger, wo er dann, glaube ich, auch die Soundtracks aus seinen bekanntesten Filmen oder die besten Soundtracks aus seinen Filmen zum Besten gibt. Kann man tatsächlich auch in Konzerthallen dann auch besuchen. Aber er wird auch mit Herr der Ringe zum Beispiel so gemacht, dass man dann zum Film, der auf der Leinwand läuft, das Live-Orchester vor sich hat, genau, wo dann gespielt wird. Star Wars war dann auch genauso. Ja. Und das ist auch eine ganz coole Sache. Das wäre vielleicht auch mal eine Sache, wo ich für mich dann auch gerne vielleicht mal reinschauen würde.
Ja, in Nürnberg war das im IMAX-Kino, haben sie das gemacht,
okay,
mit Indiana Jones.
Oh, das wäre auch geil gewesen.
War cool, war echt cool. War aber kein großes Orchester dabei, da waren vielleicht, wenn es hochkommen sind, 10 Leute, die Ding geschwungen haben, nenne ich es jetzt mal, aber wirklich
super. Manchmal muss es auch nicht viel mehr sein, ja, aber wie schon gesagt, und wenn du einfach keine vernünftigen Komponisten oder Musiker für den Soundtrack schon hast, dann holt dich das auch alles nicht ab. Und ich glaube, der Erfolg von vielen, vielen, vielen Filmen ist einfach der Soundtrack.
Ja, also ja, gebe ich dir vollkommen mit. Was mir zum Beispiel noch einfällt, jetzt gerade, wenn wir jetzt über Musik reden, eine mit, der eigentlich nicht fehlen dürfte, ich habe ihn jetzt aber rausgenommen, weil er nicht so herzerwärmend ist, ist die Reise ins Ich. Aber da fällt mir zum Beispiel Sam Cooke mit Twisting in the Night Away ein, wie dann der, nicht ja. Steve Martin, sondern der
Martin Short.
Martin Short, danke, dann anfängt zu tanzen zu diesem Lied. Einer meiner Lieblingslieder, wo ich sage, egal, wenn es läuft, wenn ich das anmache, ich habe sofort Martin Short in der Szene mit der Hand, wo ich sage,
Hammer. Und genau das ist es. Diese Filmmusik hat ja auch Wiedererkennungswert. Also ich sage ja, du kannst Musik komponieren, die Angst vermitteln soll. Natürlich. Du kannst aber auch unglaublich mitreißende Musik komponieren, Feel-Good-Soundtracks, ja, wo man einfach sagt, wenn ich wie du selber sagst, wenn ich dieses Lied höre, habe ich sofort positives Feedback in mir, weil ich schon sage, ich kann mich an diese Szene erinnern, die war unglaublich lustig und das erzeugt schon wieder positives Feedback. Ja, Mindsetting in dir selber, weil du halt einfach sagst, ich verbinde das mit was Positivem, ja, und der Film war ja auch gut.
Ja, und das ist halt heutzutage. Ich überlege gerade zur Zeit, wie der neue von Netflix heißt mit dem Chris Pratt, wo jetzt der komplett gefloppt ist.
Iron State.
Ja, ja, mich persönlich ist es halt, man versucht ihn als, wie wir nochmal von geredet?
Star-Lord.
Nein, nicht Star-Lord, sondern Kurt Russell meinte ich. Aufgrund dessen, man versucht ihn wie Kurt Russell darzustellen. Auch von der Mimik und Gestik, ja, er bleibt sich zwar seine.
Du meinst so von der Coolness vielleicht? Von der
Coolness, genau. Aber auch der ganze Film ist einfach over the top, wie wir gerade gesagt haben, mit der Musik. Es passt für mich an keiner Stelle in diesem Film. Und es ist für das Budget, was der Film verschlungen hat. Und wir reden hier über einen dreistelligen Millionenbetrag.
Es waren, glaube ich, irgendwas um die 320 Millionen.
Genau. Viel davon ist natürlich Budget für den Cast gewesen, alles legitim. Aber wo ich einfach sage, für das, was da für eine Grütze uns präsentiert worden ist. Ja. Die Grundstory, okay, ist was, kann man sich darüber streiten, ist, finde ich zum Beispiel ein interessantes Thema, gab schon öfters, ja, aber einfach die Darstellung von den Robotern, dann von der Schauspielerei.
Ja, also ich hab mich da auch noch ein bisschen eingelesen, weil mich der Film auch bis jetzt noch überhaupt nicht interessiert hat. Ja, leider Gottes, das ist halt eben das. Ich mag Chris Pratt eigentlich schon. Gut, Millie Bobby Brown finde ich ein bisschen überbewertet, weil, ja gut, das kann man aber auch sehen, wie man möchte. Aber auch ein weiterer Vertreter von mit den schlechtesten Soundtracks zum Beispiel ist der Criminal Squad mit dem Will Smith. Da haben ja selbst Hardcore-Fans von diesen Charakteren haben ja schon gesagt, dass der Soundtrack überhaupt nicht zu den Situationen passt, dass der überhaupt nicht gelungen ist, weil man sich halt einfach ja nur irgendwas zusammenklaubt, um wieder eine Soundtrack-CD gleichzeitig vermarkten zu können, ob das jetzt ja einfach nur verschiedene Interpreten sind und gerade zeitaktuellen Chart-Hits werden da runtergerattert und das taugt einfach nicht. Ja. Und da gibt es ja so viele Filme, auch gerade die Produzenten Jerry Bruckheimer und Don Simpson. Das war, bevor Don Simpson verstorben ist, war das ja auch eine einzige Produktionsfirma, aber selbst ja. Die Filme, die ja Jerry Bruckheimer mit zu verantworten hatte, sind mit unter anderem meine absoluten Lieblingsfilme von Anfang an. Und du hörst halt auch immer, dass Mark Mancina die Soundtracks da dazu beisteuert. Also bestes Beispiel ist Graham Revell ist es, der bei Con Air den Soundtrack mitgemacht hat.
Ja.
Und du hörst es sofort raus und ich habe mir den damals auch gekauft, weil absoluter Bullshit eigentlich, weil es ja eigentlich bloß Melodien sind, die kannst du so im Auto niemals laufen lassen, weil du sagst, ja, der hat einen fetten Beat oder coolen Gesang oder sonst irgendwas, aber das ist halt einfach auch ein mitreißender Soundtrack, der aber auch auf jede Szene perfekt zusammengeschnitten ist.
Hammer.
Ja? Jetzt haben wir auch wieder ganz, ganz lange geredet, sind auch jetzt am Schluss ein bisschen abgedriftet von Komödien über Soundtracks und Serien und wieder zurück. Ja, das waren meine als auch Patricks Top 6 Filme. Also keine 6 Filme, sondern Top Rated. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil wir haben bis zum heutigen Tage nicht gewusst, wie das Ranking beim jeweils anderen ausschaut. Und ja, wenn wir sowas nochmal machen sollen,
schreibt es in die Kommentare.
Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht auch mal ein anderes Genre, dass wir sagen, wir nehmen vielleicht mal komplett Horror, Science Fiction, Thriller, was auch immer. Also da, auch da ist ja das, dieses Spektrum extrem.
Wenn wir schon wieder drüber reden, Comedian, The Duck, Howard the Duck, also in Amerika heißt er nur The Duck.
Okay, ja gut, ich kenne ihn nur zum größten Teil als Howard the Duck.
Ist ein Marvel-Film, kennt kaum einer, ist aber ein Marvel-Film.
Tatsächlich, ja. Genau, könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, sollen wir auch mal vielleicht auch eine komplette Filmreihe unter die Lupe nehmen? Euch vielleicht auch mal empfehlen, vielleicht aber auch nur mal, weil wir da vorne jetzt auch schon das mal angeschnitten haben, Streaming-Dienst-Exklusivtitel. Habt ihr da vielleicht einen Titel, wo ihr sagt, den habe ich noch nicht gesehen? Ich drücke mich da so ein bisschen, weil ich nicht weiß, ob es diese Zeit wert ist, die ich dafür investieren möchte. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst es uns irgendwie wissen. Dann können wir uns da auch gerne vielleicht mal hinsetzen und auch da mal ein bisschen Research betreiben und auch die Filme sichten. Bis dahin.
Bleibt gesund.
Hat mich gefreut. War eine echt coole Folge.
Jo.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.